For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Hallo liebe Sanus Planet Community, sehr cool, dass ihr wieder dabei seid heute bei diesem Podcast. Das ist der neue Podcast heute mit der lieben Julia Zisewski. Die Julia, hallo Julia, willkommen im Podcast zuerst mal.
Hallo, danke schön für die Einladung, es freut mich sehr.
Voll cool, dass du dabei bist. Danke schön, dass du dir Zeit nimmst auch. Voll lieb. Die Julia ist eigentlich die Gründerin, kann man sagen, gell? Gründerin vom Verein ja. Orang-Utans in Not. Und heute werden wir ein bisschen über dieses Thema sprechen, über das Thema Orang-Utans, über das Thema Regenwald. Das werden wahrscheinlich die meisten, die heute zuhören, wissen, dass wenn man über Orang-Utans spricht, dass es ganz eng mit dem Regenwald zusammenhängt. Die Orang-Utans leben im Regenwald und Regenwaldproblematiken gibt es ohne Ende. Und das heißt dann auch, dass die Orang-Utans sehr stark darunter leiden. Und darüber sprechen wir heute. Was ich als erstes aber noch verkündigen möchte und sagen möchte, ist, die Julia und ihr Verein ist einer der Vereine, die wir jetzt mit Sanus Planet auch unterstützen. Das heißt, wir werden ein bisschen was spenden, um die Julia auch mit ihrer Arbeit, in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und das finde ich, ist super cool, es freut mich mega. Und das ist auch ein riesengroßes Dankeschön an euch von der Community. Also ihr macht es möglich, dass wir es tun können. Danke, danke dafür. Und zuerst mal, hallo Julia, willkommen im Podcast.
Hallo.
Sehr schön. Julia, magst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Einfach,
ja.
Wer bist du? Wo kommst du her? Wo liegt dein Herz? Erzähl mal ein bisschen drauf los.
Mache ich. Ich arbeite in Leipzig, im schönen Sachsen, in einem größeren Forschungsinstitut. Und dieses Forschungsinstitut, das beschäftigt sich mit Menschwerdung, evolutionärer Anthropologie. Und da geht es unter anderem auch darum, wie wir als Menschen uns im Vergleich zu anderen Primaten, zu den Menschenaffen zum Beispiel, verhalten. Wie unterscheiden wir uns, wie ähnlich sind wir den Menschenaffen? Und durch diese Arbeit hier im Institut bin ich dann auch auf das Thema Menschenaffen gekommen und habe dann gemeinsam mit Kollegen hier vom Max-Planck-Institut, das ist ein Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, langer Name, den Verein Orang-Utans in Not gegründet. Das war im Jahr 2007.
Und wie war das denn, bevor du diesen Verein gegründet hast? Hast du dir schon überlegt, mal so einen Verein zu gründen oder war das eigentlich gar ganz weit weg von dir?
Das war ganz weit weg. Das hätte ich mir eigentlich nie vorstellen können. Aber wie man so schön sagt, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Ja? Und als ich diese Aufgabe, diese sehr große Aufgabe präsentierte, Orang-Utan-Schutz, Regenwaldschutz, da konnte ich dann einfach auch nicht mehr zurück. Ich habe gesehen, es gibt große Probleme. Ich wollte aktiv werden und da gab es dann nur diese eine Möglichkeit, mit meinen Kollegen zusammen in diese Richtung zu gehen. Wir haben das sehr gerne gemacht und sind auch immer noch mit sehr viel Herz dabei. Also ich habe es nie bereut.
Mega cool. Ja, es ist schon auch ein Gedanke, den man sich stellen darf. Schafft man das? Wie viel kann man damit verändern? Wie viel Zeit, Aufwand braucht es? Und wie viel spuckt man da eigentlich an Herzensblut rein, kann man so sagen? Ja. Es ist schon eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe eigentlich, wenn man besonders auch mit ganzem Herzen dabei ist wie du.
Richtig, es ist wirklich eine Lebensaufgabe. Ich meine, wir machen das ja alle ehrenamtlich und da ist natürlich schon die Frage, wie viel Zeit, wie viel Lebenszeit, wie du das so schön gesagt hast, steckt man da rein, wie viel ist man bereit zu investieren? Und ich gebe zu, ich stelle mir diese Frage auch manchmal, wenn es wirklich ganz dicke kommt, wenn ganz viel anliegt, wenn ich wirklich nicht mehr weiß, wie ich das alles schaffen soll, auch mit den anderen gemeinsam. Mhm. Aber ja, wie heißt es schön, aufgeben ist keine Option. Ne? Wir wissen, wie wichtig das ist und das ist, also ich ganz persönlich, ich habe da keinen Zurück, keinen Plan B. Ne? Ich weiß, es ist notwendig, egal wie viel Lebenszeit ich da reinstecke. Ich kann nicht anders. Ne?
Man merkt schon, dass du total mit 100%iger Leidenschaft für dieses Thema brennst. Und 200%, ja, total. Ja. Hast du einen Moment erlebt in deinem Leben, der dich ganz stark geprägt hat, dass du gemerkt hast, du möchtest genau das tun? Gab es da einen speziellen Moment oder was war denn der Auslöser, der dich wirklich dahin gebracht hat? Weil du hast, also wenn du Anthropologin bist, du bist Anthropologin, kann man das so nennen, oder?
Ich bin eigentlich Linguistin, das ist eine lange Geschichte, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ja. Also es gab diesen Schlüsselmoment, das gab es wirklich. Ich habe für das Institut auf Borneo Daten gesammelt zu Orang-Utans. zu wildlebenden Orang-Utans im Dschungel. Ich habe da Mutter-Kind-Paare begleitet, lange untersucht. Und dann habe ich aber auch auf Borneo in Auffangstationen gearbeitet und habe dort Daten gesammelt für Studien, die eigentlich auch hier in Leipzig am Max-Planck-Institut durchgeführt werden. Mhm. Und habe da sozusagen beide Seiten gesehen. Ich habe den Regenwald gesehen, das Paradies, ne, kann man ja schon so sagen, mit den Orang-Utans, gerade Mutter-Kind, diese wunderbar zärtliche, innige Beziehung, die es da gibt, ne, bei den Orang-Utans. Und dann aber auch die Auffangstation, ne, wo man dann die Orang-Utan-Waisen sieht, also Orang-Utans, die dorthin kommen, weil ihre Mütter getötet wurden, zum Beispiel auf Palmölplantagen, aber auch von Wilderern. Ne. Mhm. Und dieses unsägliche Leid dieser Tiere in den Auffangstationen zu sehen und dann auch zu sehen, zusätzlich noch, wie Regenwald zerstört wird, wie er brennt, wie die Bäume gesägt werden. Man hört das ja, man hört die Sägen, man riecht den Rauch. Das war also unglaublich. Ne? Das hat mich so aufgewühlt. Also ich konnte auch nachts nicht mehr schlafen, ne? Oder ich habe Albträume gehabt. So sehr, dass ich dann eben, wie gesagt, mit den Kollegen die Initiative ergriffen habe und gesagt habe, okay, da müssen wir helfen, da müssen wir was tun. Das geht nicht anders. Ne? Da können wir nicht einfach weggucken. Na, unsere Daten sammeln und dann wieder nach Hause gehen. Das geht nicht.
Das ist eine wahnsinnige Geschichte auch. Ich spüre dich total, wenn du das erzählst, weil ich weiß auch, wie sich sowas anfühlt. Ich hatte auch solche Momente in meinem Leben. Und ich denke, es gibt Menschen, die solche Momente haben, aber die sich dann vielleicht davor verschließen, weil sie Angst davor haben, weil es einfach heftig ist. Es ist schwer, es ist extrem schwer, damit umzugehen. Ja. Weil es heißt auch, wir müssen unsere Lebensweise verändern. Wenn wir schützen wollen. Und ja, das, glaube ich, sind viele Menschen vielleicht manchmal nicht bereit dazu und dann verschließen sie sich da gegenüber. So spüre ich das manchmal. Fühlst du das auch manchmal?
Ja, das geht mir auch so. Ich meine, ich muss auch sagen, es ist mir nicht leicht gefallen, den Verein zu gründen, aber in der Gemeinschaft mit anderen. Mhm. Ne, man ist ja dann nicht allein, ne, wenn man einmal den Schritt geht. Oder auch wenn man einfach einem bestehenden Verein beitritt. Ne, das ist ja auch ein wunderbarer Weg, zu helfen, zu unterstützen. Ne, ja. Dann ist man nicht mehr allein. Und das ist eine ganz andere Geschichte dann plötzlich. Ne. Ich sage immer, jeder kann was tun und gemeinsam können wir etwas bewegen. Ne. Und genauso geht es mir, wenn ich an unseren oder auch an andere Vereine denke, auch wenn es teilweise unsäglich schwer wird und wenn man da darüber auch Dinge erfährt oder Dinge sieht, Dinge erlebt, die einem jedes Mal wieder das Herz brechen, ja, oder einem die Tränen in die Augen steigen lassen. Ja. Trotzdem.
Hast du auch einen, kannst du uns eine Geschichte erzählen oder einen Moment erzählen, den du erlebt hast mit den Orang-Utans zusammen, der dich auch stark geprägt hat? Oder hast du da ein paar Emotionen, die mit uns teilen kannst?
Oh Gott, da gibt es sehr viele. Unendlich.
Ja, ich glaub's.
Gott, also da gibt es sehr viele Glücksmomente natürlich. Zum Beispiel, wie ich schon erwähnte, ne, im Wald diese Orang-Utans zu beobachten. Ne. Die sind ja nur nicht so hektisch wie die Schimpansen. Ne. Die hangeln sich da von Baum zu Baum und essen und bauen ihre Nester und schlafen. Und ja, diese Zweisamkeit, Mutter-Kind, ne, diese Zärtlichkeit, die es da gibt, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Eigentlich muss man das erleben. Ne. Ich bin da immer in einer ganz anderen Welt. Ne. Wenn ich das so sehe, da gibt es nicht Raum und Zeit, da bin ich im Paradies. Ne. Man sagt ja auch, wenn man in die Augen der Orang-Utans blickt, dann ist dann dort das Paradies noch da. Ne. Die leben noch dort, solange wir Menschen sie nicht daraus vertreiben. Ne. Also das sind so Glücksmomente oder auch in der Auffangstation, wenn man dann sieht, okay, das kleine Purzelchen da, den kleinen Orang-Utan, den hat man vor 2 Jahren gesehen und da war er abgemagert, da war er traumatisiert, da hat er Angst gehabt vor jeder Berührung und vor jedem lauten Geräusch. Und jetzt hangelt er da mit seinen Kumpanen durchs Gebüsch und in die ersten Bäume hoch und man denkt, oh Gott, hoffentlich fällt er nicht runter. Ja, aber nein. Sind ja Orang-Utans. Ne? Da sage ich mir dann auch, oh Gott, Gott sei Dank. Ja. Also das sind erst die schlimmen Momente, aber dann auch die Glücksmomente, wo man sieht, oh, ja, es geht. Ja. Und man kann ja Orang-Utans dadurch, dass sie relativ einzelgängerisch leben, ne, in Freiheit, auch relativ gut wieder auswildern. Ne? Das ist, also diese Perspektive ist dann auch da, ne, den Tieren langfristig ein Leben in Sicherheit zu geben. Das ist ja auch sehr wichtig, ne? Wenn man an so einem Problem ackert, ne? Dass man dann sieht, okay, man fängt die Tiere jetzt nicht allein auf, das ist natürlich auch wichtig, aber man gibt ihnen dann auch eine Perspektive, eine Möglichkeit, ein wildes Orang-Utan-Leben in Sicherheit zu führen. Ne? Deshalb ist unser Verein auch nicht allein bei Auffangstationen tätig, sondern wir kümmern uns auch um Auswilderung, wir kümmern uns um Aufforstung und um Umweltbildung natürlich, das ist ja auch ganz wichtig. Aber wir machen das auch nicht alleine. Ne? Also da gibt es auch andere Organisationen, wir sind da sehr gut vernetzt. Und erst im Zusammenspiel dieser Organisationen international werden dann auch große Projekte, langfristige Projekte möglich. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich glaube auch, dass es eine Vernetzung von vielen Organisationen braucht, die gemeinsam am selben Thema arbeiten und sich da zusammentun. Weil du bist jetzt gerade in Deutschland, oder?
Ja, das ist richtig.
Du könntest gar nicht drüben in Sumatra zum Beispiel oder auf Borneo dich jetzt gerade einsetzen. Du machst jetzt ganz die Arbeit nicht vor Ort gerade jetzt zur Zeit. Du wirst wahrscheinlich dann wieder mal vor Ort sein, aber jetzt gerade bist du hier. Und deswegen brauchst du ja Leute vor Ort. Also es braucht viele Gruppen, viele Menschen, die sich zusammen einsetzen. Das ist wichtig. Und jeder hat so seine Aufgabe und auch sein Spezialgebiet und ihr Spezialgebiet. Und dann gemeinsam kann es Veränderungen gestalten. Du hast was Schönes davor gesagt, auch wegen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was hast du davor gesagt, was richtig cool ist. Du hast gesagt, wegen Auswildern, dass ihr nicht nur eben Auffangstation macht, wobei Auffangstation ja mega wichtig ist und mega cool und super toll. Aber eben genau das habe ich dich fragen wollen, wie läuft denn das mit deiner Auswilderung? Weil ich weiß, in Frankreich kenne ich einen Zoo, der wurde gekauft von Leuten, die sich einsetzen wollen, die Tiere wieder auszuwildern. Mhm. Und es ist wahnsinnig schwierig. Bei vielen Tieren ist es gar nicht mehr möglich, sie wieder auszuwildern, weil sie teilweise entweder irgendwo in Zoos gezüchtet worden sind, noch nie frei waren, irgendwelche, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das alles nennt, sie haben nicht die Gene, dass sie eigentlich überhaupt noch könnten alleine fast überleben, weil es so lange Zeit ihre ganzen Vorfahren auch in Zoos waren und die einfach nur in Zoos gezüchtet worden sind. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert und bei welchen Tieren das dann klappt und bei welchen nicht. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, wie das bei den Orang-Utans so ausschaut?
Also es ist richtig, dass Tiere, die, also über die Gene würde ich da jetzt mal nichts sagen, aber okay, zumindest, dass Tiere, die lange in Gefangenschaft gelebt haben, teilweise Schwierigkeiten haben bei der Auswilderung. Das kann sein, dass die, sage ich mal, 20 Jahre, also es gibt solche Fälle, ich kenne solche Fälle, ne, dass sie, was weiß ich, 20 Jahre in einem privaten Haushalt gehalten wurden, in einem engen Käfig. Da hat es dann keinen Zweck, die in den Dschungel zu fahren und zu sagen, hier, viel Glück, mach mal, ne, wird schon. Die haben da keinen Bezug zu. Die wissen nicht, wo sie Futter finden. Die wissen nicht, wie sie sich ein Nest bauen. Die haben auch die Muskulatur gar nicht ausgeprägt genug, um da überhaupt auf die Bäume zu klettern und da in Sicherheit, ne, sich zu bewegen. Also solche Fälle gibt's. Das ist richtig. In dem Zusammenhang kann ich vielleicht ein interessantes Projekt erwähnen auf Sumatra. Der Orang-Utan Haven ist da gerade fertiggestellt worden. Da ist genau für solche Tiere gedacht. Das sind Tiere mit blind geschossenen Augen, mit Arthritis, mit Hepatitis, also Tiere, die wirklich keine Chance hätten, in der Wildnis zu überleben. Die können dort ein relativ artgerechtes Leben führen auf begrünten Inseln. Aber der Regelfall ist natürlich der, dass Tiere, die in Auffangstationen kommen, auch ausgewildert werden sollen. Ne? Und das ist auch der Großteil, bei dem das dann klappt. Und da wird natürlich jahrelang dran gearbeitet in den Auffangstationen. Da wird bei kleinen Orang-Utans 6, 7, 8 Jahre trainiert, was esse ich, wie klettere ich, wie baue ich ein Nest. Da ist vieles genetisch schon drin. Ne? Aber die müssen trotzdem lernen, welche Bäume halten mich gut und welche Bäume brechen. Ja? Welche Pflanzen oder Blätter esse ich und welche lieber nicht, ja? Weil mir dann der Mund brennt, ja? Oder ich Durchfall bekomme oder irgend sowas. Ne? Also das ist ein langer Prozess. Ja? Und der wird von den Organisationen auch lange begleitet. Erstmal das Lernen und dann auch, selbst wenn die Tiere in das Auswilderungsgebiet gebracht werden, sind dann auch noch Wochen, teilweise Monate dort, wo dann geguckt wird, wie verhält sich das Tier, wie kommt es zurecht, müssen wir ja noch zufüttern. Da gibt es Tiere, die gehen in die Bäume hoch und man sieht sie erstmal nicht wieder. Ja. Und dann sind Tiere, die können sich nicht trennen. Mhm. Die finden es eigentlich ganz nett, ne, bei ihren Rettern. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Das sind wie Menschen. Ne? Da gibt es ganz spannend, unterschiedliche, oder? Persönlichkeiten.
Genau, ich wollte gerade sagen, deswegen, wie bei uns Menschen. Wir sind auch alle anders und können anders mit Situationen umgehen.
Richtig.
Genau gleich. Ja.
Ja. Wenn so ein Tier dann wegwandert, ne, in den Wald rein, wird da natürlich auch noch Monitoring betrieben. Das heißt, es gibt dann Assistenten, die dann den Tieren folgen im Wald, die gucken, wie geht's denen, vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag. Die sind dann auch gechippt, das heißt, man kann die über Sender orten, ne, und gucken, mein Gott, da hat sich jetzt jemand 5-6 Tage nicht von der Stelle bewegt, da muss doch irgendwas sein. Ne? Und dann kommt man hin und dann sitzt der Affe glücklich in einem Futterbaum und frisst und frisst und frisst und alles ist in Ordnung.
Also wecken, gell? Weil wenn man jetzt sieht, dass ein Affe einer sich nach 5-6 Tagen nicht bewegt hat, könnte man schon eher mal Angst kriegen und denken, dass
sicher. Das passiert. Ne? Genau. Und dann ist man natürlich froh, wenn es sich so klärt. Ne?
Ja.
Aber es gab auch schon, also ich weiß von einem Fall zum Beispiel, da hatte der sich dann wirklich einen Arm gebrochen. Ne? Mhm. Affen fallen auch mal. Ne? Das passiert wirklich. Und ja, dann, na gut, dann hat man ihn eben wieder zurückgeholt und hat den Arm geheilt und dann ist er wieder losgezogen. Also es geht bei Orang-Utans im Vergleich zum Beispiel zu Schimpansen, wo das sehr schwer ist, das sind ja Gruppentiere, ne? Mhm. geht das relativ gut bei Orang-Utans.
Das ist auch das ist spannend. Ich habe es eben nicht, zum Beispiel nicht gewusst, dass es so ein Riesenunterschied ist zwischen Orang-Utans und Schimpansen beim Auswildern. Das ist auch sehr spannend und da braucht schon ganz schön viel Zeit und viel Wissen, auch zu verstehen, wie man überhaupt auswildern kann, oder? Ich meine,
braucht
viel Erfahrung.
Ja. Richtig, richtig. Und da haben wir eben sehr erfahrene Partnerorganisationen, die das schon seit Jahrzehnten machen, ne? Und die auch sehr viel Expertise haben und auch wissenschaftlich unterwegs sind. Das geht ja Hand in Hand. Ne? Die sammeln auch Daten zu Zahlen, zu Populationszahlen, ne? Zu dem, was Orang-Utans fressen zum Beispiel, wo sie sich überhaupt bewegen. Ne? Also ganz unterschiedliche Forschungsthemen gibt es da. Also das geht Hand in Hand und das ist auch gut so. Denn wenn man gegenüber der Politik, ne, oder gegenüber der Öffentlichkeit, sagen wir, fundierte Aussagen treffen möchte, ist es natürlich wichtig, auch die Zahlen zu haben. Ich meine, gegenüber der Öffentlichkeit kann man auch sehr viel mit Emotionen arbeiten. Ne? Das ist einfach so, ist auch gut so. Aber zum Beispiel gegenüber Politikern, es ist ganz, ganz wichtig, die entsprechenden Zahlen zu haben, die Fakten auf den Tisch legen zu können. Damit auch dann wieder die Politiker sagen können, hier, diese Zahlen haben wir und jetzt müssen wir. Oder jetzt wäre es doch schön, ne, da mal ein bisschen aktiv zu werden, ob das jetzt Treibhausgase sind, Regenwaldzerstörung und so weiter. Ne.
Apropos Regenwaldzerstörung, es gibt ja viele Gründe, warum der Regenwald abgeholzt wird und in vielen Orten auf der Welt sind es auch teilweise wieder andere Gründe. Was sind denn die Hauptgründe auf Borneo zum Beispiel und auf Sumatra, wo die Orang-Utans hauptsächlich leben? Ja. Oder nur leben, sie leben nur dort, oder?
Nur auf diesen beiden Inseln gibt es noch freilebende Orang-Utans, das ist richtig, ja.
Das ist eigentlich schon krass.
Borneo und Sumatra liegen ja in den Tropen, das heißt, der dortige Regenwald ist tropischer Regenwald. Da gibt es sehr viel wertvolles Tropenholz natürlich, aber diese wertvollen Hölzer, die werden, sage ich mal, punktuell rausgeholt normalerweise, wenn es jetzt nur um das Holz geht. Mhm. Aber wenn es jetzt um Plantagen geht zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Palmöl, ne? als sehr, sehr drastisches, dramatisches Beispiel, dann wird natürlich der komplette Wald abgeholzt. Das Tropenholz wird erstmal rausgeholt, das teure, ne, um es zu verkaufen. Und dann wird wirklich Wald abgeholzt, meistens abgebrannt, das geht am schnellsten, um dann große Flächen für Monokulturplantagen zu haben, zum Beispiel, ne, Palmöl. Mhm. Aber auch für, ich sag mal,
andere. Soja auch? Soja und Mais auch auf Borneo und Sumatra?
Auf Borneo nicht, aber da dieser tropische Gürtel natürlich, geht ja um die Welt, ne? Da trifft es, also wenn es jetzt um Regenwaldabholzung geht, zum Beispiel in Afrika, ne? Die tropischen Regenwälder, da sind ja auch viele Menschenaffen, die das dann betrifft, ne? Die dann da drunter leiden unter dem Lebensraumverlust. Und ja, in Südamerika, gut, das ist in Amazonas, müssen wir nicht drüber reden, da gibt es jetzt zwar keine Menschenaffen, aber auch eine unglaubliche Artenvielfalt. Ne? Aber auf Borneo und Sumatra sind es vor allem Palmölplantagen, Palmölmonokulturen, große Monokulturen, die für die Abholzung des Regenwaldes als Grund gesehen werden müssen. Mhm. So jedes Mal, wenn ich dort bin dann erschrecke ich jedes Mal wieder, weil es ist immer wieder mehr Regenwald weg und mehr Palmöl ist da. Ich glaube, dass diese Größenordnung kann man sich ja gar nicht vorstellen. Man weiß, man fährt mal durch ein Rapsfeld und dann fährt man mal durch ein Maisfeld und dann ist das vorbei nach, ich weiß nicht, wie viele Minuten, ne, maximal. Und dort fährt man Stunden und Tage durch diese Palmölplantagen.
Wahnsinn.
Also wirklich endlos, ne? Endlos.
Wahnsinn.
Ja.
Ich habe einen Podcast mal aufgenommen mit dem Anwar Abdullah, der Korallenpflanztrainer ist. Das war mein Trainer, weil ich ja auch Korallen pflanzen kann. Und er ist aus Malaysia und er hat mir eben auch dort erzählt, es ist krass, wie die Biodiversität darunter leidet, weil alles abgeholzt wird für Palmöl. Und ich glaube, was ihr jetzt zum Beispiel über das Palmöl sagt, ihr werdet als Verein, klärt ihr ja auch auf über dieses Thema. Ihr seid ja nicht ein Verein, der jetzt hergeht und sagt, Palmöl ist schlecht, aber ihr sagt ganz offen, wie die Lage ist im Hintergrund, dass für Palmöl und für die Menge an Palmöl, die wir brauchen und die wir verwenden, brauchen würden wir sie wahrscheinlich nicht, wenn wir anders leben würden, die wir einfach heute überall einsetzen, dass wir dafür einfach müssen alles mögliche abholzen, damit wir Palmöl produzieren können. Und das ist eigentlich das Problem, dass wir uns mehr überlegen, ja, wie wollen wir denn in Zukunft leben? Können wir nicht auf dieses blöde Palmöl verzichten? Das muss ja nicht überall drin sein. Und dafür einfach anders leben. Und ich weiß nicht, hast du da ein paar Tipps, wenn es um Palmöl geht? Was können denn die Leute zu Hause auch tun? Wie können sie sich informieren, dass sie nicht Produkte kaufen, die jetzt wirklich da mithelfen, dass der Regenwald abgeholzt wird? Hast du da ein bisschen Inputs für uns?
Ja, gut, auf Lebensmittelpackungen ist ja Palmöl eindeutig ausgewiesen. Da müssen ja alle Inhaltsstoffe draufstehen und dann steht da natürlich auch Palmöl drauf. Ne? Da gibt es natürlich Zertifikate, die sagen, oh, nachhaltig, alles super, völlig problemlos. Leider ist das eben noch nicht problemlos, weil diese Zertifikate nur in sehr seltenen Fällen einen nachhaltigen Anbau gewährleisten können. Ne? Das ist leider so. Mhm. Also im Moment ist es wirklich noch sozusagen im Zweifelsfall, wenn es jetzt kein Fairtrade-Produkt ist, wo man zumindest weiß, dass die Menschen auf den Palmölplantagen ordentlich behandelt wurden, ordentlich bezahlt werden. Das ist schon mal ein guter Indikator. Mhm. Aber wenn da nur drauf steht, nachhaltiges Palmöl, dann doch lieber verzichten. Palmöl reduzieren. Gucken, es gibt eigentlich zu allem Alternativen, ne, zu allen Produkten, ob es nun die Schokocreme ist, die berühmte, oder noch andere Sachen. Es steckt ja in sehr vielen Geschichten drin. Da kann man auch gut Alternativen finden. Ne. Ich würde nie komplett auf Palmöl verzichten wollen. Das ist auch gar nicht nötig. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Plantagen nicht weiter ausgeweitet werden, dass der Anbau einfach professioneller auch wird. Ne. Und da kann man zum Beispiel über die von uns entwickelte Replace Palm Oil App Hersteller kontaktieren und Händler kontaktieren, ne? Indem man einfach den Barcode des palmölhaltigen Lebensmittels, nur Lebensmittels einscannt und dann losschickt und dann kontaktieren wir die Hersteller. Und das trägt natürlich auch gegenüber den Produzenten, gegenüber der Industrie, auch nur den Händlern, dazu bei, zu zeigen, die Konsumenten wollen das eigentlich gar nicht. Ja? Die wollen nicht den speziellen Schmelz, der es denn unbedingt sein muss, und die wollen nicht 20 Varianten von einem Produkt und eins noch gesundheitsschädlicher als das andere, weil immer noch mehr Zucker drin ist. Ne? Sondern es geht wirklich darum, Maß zu halten, ein gesundes Maß zu finden, wie es ja oft in allem, ne, eigentlich am besten ist, nicht das Extreme, sondern das vernünftige Maß zu finden. Ne? Und dann zu sagen, okay, es geht mit weniger Palmöl. Und es werden ja auch viel zu viele Lebensmittel hergestellt. Es wird ja unglaublich viel weggeworfen.
Weggeschmissen, ja.
Richtig. Also ich glaube, ein Drittel ist es in Deutschland. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also wenn man da auch ranginge, ne, dann müssten gar nicht mehr so viele, ich bleibe jetzt mal bei den Lebensmitteln, ne, gar nicht mehr so viele Lebensmittel produziert werden, in denen auch Palmöl steckt. Und man könnte Palmöl auch sehr großteilig ersetzen durch andere Pflanzenöle. Es heißt zwar immer, dass Palmöl den höchsten Flächenertrag hat, das stimmt. Also auf einem Hektar, die mit Ölpalmen bepflanzt sind, kann man viel mehr Pflanzenöl gewinnen, als zum Beispiel auf einem Hektar, der mit Raps bepflanzt ist. Mhm. Das ist richtig. Ne? Aber wir brauchen ja eigentlich gar nicht so viel davon. Mhm. Und eigentlich wird es nur verwendet, weil es das billigste Öl ist, ne? Ja. Weil die Löhne da unten so schlecht sind und so weiter. Es gibt eine sehr schöne Studie aus Österreich, Da hat man das mal durchgerechnet und die Österreicher zeigen wirklich wunderbar, dass es total gut möglich ist, Palmöl rauszunehmen, wenn wir den Fleischkonsum reduzieren, wodurch dann wieder Soja reduziert wird und Palmöl landet auch viel in Futtermitteln, das kommt auch noch dazu. Also es ist dann so eine Kombipackung, ne? Da muss einiges geändert werden, aber es ist möglich, ja. In Europa, sage ich mal, für uns jetzt, mit relativ wenig Palmöl sehr gut auszukommen, ohne riesigen Flächenbedarf zu haben. Das ist dann immer so das Drohkriterium, ne? Oder das Drohszenario, ohne einen riesigen Flächenverbrauch zu haben und dann noch mehr Schaden anzurichten, als da im Moment durch Palmöl angerichtet wird. Eine Sache noch, man muss ja auch sehen, dieser Regenwald, der da abgeholzt wird für Palmölplantagen, auch für Soja, ne, für diese Monokulturen, das ist natürlich eine unglaubliche Biodiversität, aber es ist auch die grüne Lunge der Erde. Das ist ein ganz anderer Wald, da liegen ganz andere Schichten an Torf drunter, an Kohlendioxid oder an Kohlenstoff, der da gespeichert ist, als hier, ich sag mal, in Deutschland. Ne? Ja. Ja. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Das ist man muss eigentlich alles einbeziehen, wenn man sich jetzt anguckt, ja, Flächenertrag, okay, aber was ist denn da noch? Ne? Was hängt denn da noch dran?
Ja. Das ist so spannend. Es gibt so viele Themen, die interagieren und die so stark zusammenhängen. Und wenn wir nur eine Seite kennen oder ein kleines Stück kennen, dann haben wir noch lange nicht verstanden, wie das ganze Komplex aufgebaut ist eigentlich. Und das ist aber schon krass, was du gerade angesprochen hast, auch mit der Lebensmittelverschwendung. Wenn so viele Lebensmittel weggeschmissen werden und einfach verschwendet werden für nichts am Ende, wobei Menschen verhungern auf der anderen Seite der Welt oder auch hier irgendwo, wo Menschen verhungern und wir schmeißen Essen weg, zerstören dafür den Regenwald, damit wir das Essen überhaupt machen können. Und dann schmeißen wir es weg und lassen Menschen verhungern. Also die ganze Kette ist sowas von tragisch, dass ich mir manchmal echt denke, wo geht denn das eigentlich mit uns hin? Hast du, weil das Thema Hoffnung ist ein sehr großes für mich, hast du Hoffnung? Ich zum Beispiel habe Hoffnung, aber manchmal ist es nicht einfach. Hast du Hoffnung? Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich habe Hoffnung. Sonst säße ich jetzt nicht hier. Dann hätte ich schon lange das Handtuch geworfen. Aber mir geht es wie dir. Manchmal ist es sehr, sehr schwer, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten.
Gibt es dann da auch so Momente, wo es dich wirklich mal reinhaut und du dir denkst, also jetzt, ich kann manchmal auch hin und wieder mal einen Moment erfassen, wo ich einfach nur mal heule. Das passiert mir und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich meine 5 Minuten geheult, jetzt ist gut, kann ich da wieder raus aus diesem Loch und jetzt geht es wieder weiter. Aber es gibt halt Momente, wo ich mir echt manchmal die Frage stelle, wo geht es mit uns Menschen hin? Kann ich an die Menschen überhaupt glauben, wenn es so wild ausschaut? Aber dann sehe ich wieder Menschen wie dich, wo ich mir denke, wow, da gibt es so viele tolle Menschen, die geben mir Hoffnung. Und das ist das Schöne daran, wo ich mir denke, wow, wir sollten uns mehr oder wir dürfen uns mehr miteinander verbinden mit Leuten, die sich einsetzen. Weil es ist dann ein Hoffnung hin und her tragen miteinander. Und genau das ist
richtig, ja. Diese Gemeinschaft, ne? Dass man sieht, man ist nicht alleine, nicht nur im Verein nicht alleine, sondern auch, ne? Genau. Breiter gefächert, ist da noch jemand. Genau, und das hält einen schon aufrecht. Das ist richtig, das geht mir genauso. Und ich habe auch meine 5 Minuten hin und wieder,
Die sind
das ist dann eben so. Ne? Man ist ja auch nicht kalt und man ist ja leidenschaftlich dabei und nicht kalt und ferngesteuert. Ne?
Und manchmal vielleicht braucht es sogar diese 5 Minuten, wo man mal alles rauslassen kann.
Ja.
Und dann wieder neu starten, neue Energie laden und wieder starten. Nur nicht dort bleiben, denke ich mir immer. Ich darf da hingehen, hin und wieder mal, wenn ich brauche oder wenn ich spüre, jetzt brauche ich einfach mal diese 5 Minuten für mich, wo ich einfach mal schreien kann oder irgendwas, keine Ahnung. Aber dann nicht dort bleiben.
Ja, richtig.
Was sagst du denn zu den Leuten, wenn zu mir haben manche Leute immer wieder mal gesagt, am Anfang als Aktivistin, als ich Aktivistin wurde, ja, du allein, du kannst ja gar nichts machen. Was sagst du denn zu Leuten, die das sagen? Hast du da eine
Wir sind ja nicht alleine. Ne? natürlich ist es leicht, das zu sagen. Und natürlich, es sind jetzt nicht nur Leute, die sich rausreden wollen, es sind auch sicher Leute dabei, die das wirklich so empfinden, ne? Die vielleicht gern was tun würden, aber dann vor diesem großen, großen, großen Problem einfach verzweifeln und sich sagen, nein, das geht nicht, das ist zu groß, das schaffen wir nicht. Aber dann hat man ja eigentlich verloren. Ne? Also wenn man so rangeht, und das sage ich dann auch nochmal, wie vorhin, jeder kann etwas tun und gemeinsam können wir etwas bewegen. Allein die Welt retten kann man nicht. Ne? Das kann keiner, nicht mal Bill Gates, ne? Mit seinem vielen Geld. Ne? Aber wenn man sich zusammenschließt und sich auch öffnet für andere, ne, und sich da mit einbringt, wenn man das kann, dann gibt es auch Hoffnung. Dann gibt es auch Hoffnung für uns. Und je mehr Leute das sehen, ne, umso besser. Ne. Und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Man muss ja keine Organisation selbst gründen. Genau. Man muss auch nicht unbedingt viel Geld spenden. Ich meine, das ist natürlich immer schön, wenn man viel Geld spendet, dann hilft man ja auch. Aber man kann auch Zeit investieren. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten und ich denke, da ist auch für jeden was dabei. Wirklich für jeden. Für jeden.
Cool. Total, finde ich genauso wie du. Voll schön, ja. Danke. Hast du, möchtest du uns noch ein bisschen sagen, was man tun kann, um euch genau zu unterstützen, also wirklich deinen Verein zu unterstützen? Mhm. Was sind denn da für Möglichkeiten? Kann man da auch, also spenden kann man immer, das ist immer cool. Natürlich. Wir werden auch das in die Shownotes reinstellen, also den Link. Und kann man aber auch bei euch mitmachen oder euch sonst irgendwie unterstützen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Man kann natürlich die Botschaft weiter verbreiten. Ne? Also Stichwort Palmöl zum Beispiel, Regenwaldabholzung und so weiter, Konsum, ne, Lebensmittelverschwendung. Drüber reden ist eigentlich schon ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich schon fast das Wichtigste. Ne? Andere informieren, andere ins Boot holen. Auch wenn sie einfach nicht so begeistert sind, vielleicht von der ganzen Geschichte dranbleiben, das ist ganz wichtig. Ja, und bei uns, ganz speziell jetzt für unseren Verein, ja, die Spenden natürlich. Für uns ist aber auch Sichtbarkeit wichtig, ne? Dass viele Menschen von uns wissen, über die sozialen Medien zum Beispiel, dass man sich da verlinkt, ne? Dass man viele Follower hat, die dann auch wieder von einem wissen und von dem Problem berichten können, um das es ja eigentlich geht. Ne? Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und Umweltbildung ist auch ein ganz großer Punkt. Wir machen Umweltbildung in Schulen, Kindergärten, stellen aber auch Online-Bildungsmaterial zur Verfügung. Und ich glaube, jetzt im deutschsprachigen Raum zum Beispiel, ist es bestimmt ganz interessant für Kindergärten und Schulen, mal auf unsere Webseite zu gucken bei unseren Bildungsmaterialien, ob da was verwendet werden kann in den Einrichtungen, ne? Um dann schon junge Menschen für diese Thematik zu sensibilisieren. Ja, das ist auch eins unserer ganz großen Anliegen, hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Menschen zu sensibilisieren, auch wenn sie noch klein sind. Aber die kommen ja dann auch wieder nach Hause und erzählen es in ihren Familien und sagen, nein, die Schokocreme esse ich jetzt nicht mehr, die will ich nicht mehr, da ist Palmöl drin. Ja, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten da und so kann man unseren Verein oder unsere Mission, darum geht es ja, auch wunderbar unterstützen.
Mega cool. Ich glaube, dass die Community jetzt auch ganz, ganz viel herausholen kann, viele neue Informationen und auch einfach viel Mehrwert, sich selbst auch einsetzen zu können und auch den Mut zu kriegen und sich zu trauen, sich einzusetzen. Deswegen Dankeschön für alles, was du jetzt gerade geteilt hast mit uns. Wunderschön. Jetzt würde ich noch eine Frage stellen am Ende unseres Podcasts. Was ist denn deine große Message? Was ist denn das Wichtigste, das du mit der Community heute teilen möchtest? Das Allerwichtigste für dich jetzt gerade in diesem Moment.
Wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen dranbleiben. Auf jeden Fall. Mal 5 Minuten heulen, kein Problem, aber dann weitermachen. Sonst schaffen wir es nicht. Es ist 5:12, eine Minute vor 12. Ja, danke.
Danke dir, danke meine Liebe. Das war super toll, mit dir das Gespräch zu führen. Danke, dass du uns die Zeit gegeben hast und dass du so viel auch mit Herz, man spürt es einfach, dass dein ganzes Herz dabei ist und wir werden schauen, wie wir auch in Zukunft gemeinsam etwas noch mehr bewegen können, wie wir uns gemeinsam unterstützen können, gegenseitig. Und ich finde es einfach wunderschön. Ich sage einfach ganz fest Danke im Namen der ganzen Community. Und
Und wir, unser Verein, bedankt sich sehr für die Möglichkeit, einmal uns hier zu präsentieren, aber auch für die Hilfe von euch, für die Vernetzung und für die Unterstützung. Dankeschön.
Danke, danke, danke. Einen ganz, ganz schönen Abend dir, liebe Julia, und der ganzen Sanus Planet Community, euch allen, die heute zugehört haben. Danke, dass ihr wieder dabei wart und schaltet nächste Woche rein. Wir haben sicher wieder einen coolen Gast dabei. Baba, danke schön. Tschüss.